Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Und an diesem Montag müsste es eigentlich fast heißen, nur European Tour, denn die Ladies spielen nicht. Und auf der PGA Tour, bei der BMW Championship, da hat's geregnet. Da wird dann vielleicht erst heute die Runde oder das Turnier beendet. Das werden wir dann sehen und dann auf jeden Fall morgen für euch zusammenfassen. Aber bleibt uns eigentlich uns zu konzentrieren auf das Omega European Masters in Grand-Saussier Golf Club in Crans-Montana in der Schweiz. Wunderschön gelegen, tollstes Panorama und die Aussicht, die genießt nicht nur Malte Asmus, die genießt auch natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte, da möchte ich aber kurz korrigierend eingreifen. Ich war im Urlaub und ich war in Südtirol, da gibt es auch Berge und ich habe es geschafft, quasi keinen Berg zu sehen, weil es war nur neblig und nur Regen. Also mit Bergaussicht bin ich im Moment gerade ganz, ganz schlecht ansprechbar.
Aber zumindest via TV-Gerät konntest du gestern die Schweizer Alpen natürlich sehen und auch diese packende Entscheidung dann am Ende beim Omega European Masters, die dann tatsächlich zugunsten von Matthew Fitzpatrick ausgefallen ist. Der Titel Verteidiger hat also wieder zugeschlagen. Back-to-back-Siege für Matthew Fitzpatrick in Grand-Saussier. Und er hat sich dann im Playoff gestern gegen Lukas Bjerregaard am ersten Extraloch durchgesetzt und hat etwas geschafft, was vor ihm nur Seve Ballesteros geschafft hat, nämlich bei der oder Omega European Masters in Grand-Saussier dann wirklich zweimal hintereinander zu gewinnen. Und dazu hat er im Interview mit der European Tour auch was gesagt.
Pretty amazing. Yeah. Like I said yesterday, if you can emulate anything that he does, it's you're probably doing all right. So, yeah, hopefully, you never know, just kick on from this now.
Na, mal gucken, was dann noch kommt, aber kann man verstehen, dass er da dann doch ja, sich sehr freut, sowas wie Seve Ballesteros geschafft zu haben. Das ist dann schon sehr einmalig.
Ja, und das ist jetzt ja durchaus auch kein so furchtbar einfacher Platz. Mhm. Auch wenn es die Scores niedrig sind, du kannst den natürlich schon locker unter Paar spielen, aber da kann auch immer mal was passieren, da kommt man sicher auch noch dazu. Das ist ja dann auch bei seinen Mitstreitern zum Teil passiert. Und ich glaube, das ist schon eine Riesenleistung und du musst ja auch sehen, Matthew Fitzpatrick ist 25, glaube ich. Hm. 24 und hat 5 European Tour Titel, das habe ich jetzt zwar Zahlendreher. Das hat vor ihm auch jetzt noch nicht jeder geschafft und da ist er in illustrer Gesellschaft und der hat jetzt wirklich auch ein etwas blödes Jahr hinter sich, hat auch relativ offen ja letztendlich zugeben müssen, naja, dass ich jetzt da keinen Captain's Pick bekommen habe für den Ryder Cup, kann ich verstehen. Weil Thomas Björn, ja, also warum sollte er mich picken? Ich habe den ganzen Sommer über wirklich nicht gut gespielt. Und insofern war das jetzt so eine Möglichkeit, das Jahr noch abzurunden und ein Jahresziel, nämlich eben wieder einen Sieg einzufahren und das dann in Crans-Montana zu machen, wo er schon gewonnen hat, wo er Titelverteidiger war, ist, finde ich, eine Riesenleistung und zeigt, dass er da eben jetzt wieder Aufwind hat. Und es ist auch einfach wirklich ein toller Spieler und nervenstark und es hat er alles da abgerufen.
Er ging als Führender in die Schlussrunde, hat dann aber auf dieser Schlussrunde ja letztlich seine zweitschlechteste Runde der Woche gespielt, eine 67, eine 69 war es bei ihm zum Auftakt. Er hat auch selber gesagt, das war schon ziemlich tough.
It was sort of tough to get my round going and then towards the end I managed to pull it together and the birdie to make the playoff was, yeah, was key and then to obviously just birdie the first hole in the playoff was amazing.
Und so hat er es am Ende gewonnen, aber Desiree, dieses Birdie, was er auf der regulären Runde dann angesprochen hat, an der 18, wo er es eben dann geschafft hat, dieses ja Stechen noch zu erreichen, das zeugt dann auch tatsächlich von Nervenstärke, die vielleicht auch daher rührt, dass er sich auf diesem Kurs einfach unheimlich wohlfühlt?
Ja, und dass er einfach auch von Jahr zu Jahr, wie jeder Spieler natürlich, dazulernt. Und also wohlfühlen ist gut und schön, aber wenn du an der 18 stehst und den Putt hast, den er hatte, ich meine, natürlich kannst du so ein Ding reinmachen, das war jetzt kein 20-Meter-Putt. Aber da gibt's halt viele Spieler, die dann irgendwie dann doch ein nervöses Kribbeln bekommen, vorsichtig formuliert, und den Putt halt nicht machen. Dazu noch eben mit in Betrachtung gezogen, dass ja die Runde bei ihm nicht gut lief. Er hat ja im O-Ton gesagt, er hatte einfach nicht sein A-Game am Sonntag und du kämpfst dann im Prinzip nur, das Ding irgendwie zusammenzuhalten. wenn du jetzt die Runde zum Beispiel von Fitzpatrick vergleichst mit Lukas Bjerregaard, der ja mit einer minus 7 bogeyfrei einfach da durch den Sonntag gecruised ist, war das Tagesmomentum definitiv auf Bjerregaards Seite. Und da dann diesen Putt an der 18 zu machen, hat meine größte Hochachtung, weil das ist absolute Nervenstärke. Und das ist dann halt auch so ein bisschen, ja, ich sag's immer nicht so gern, weil ich eigentlich die Spieler gar nicht so dissen will, aber das ist der Unterschied zwischen denen, die halt wirklich öfter Turniere gewinnen und eben so ein bisschen dieses Champions-Gen haben und denen, die solche Dinger vielleicht dann öfter mal verschieben und auf Turniersiege halt dann auch länger warten. Und insofern, also dieser Putt an der 18 ist definitiv noch höher zu bewerten als der dann im Playoff letztendlich, obwohl es ein längerer Putt war. Aber der hat halt wirklich gezeigt, Fitzpatrick sieht eine Chance. Er hat eigentlich nur eine einzige Chance, nämlich sich da wirklich erarbeitet, an der 18 noch das Playoff zu erreichen. Lukas Bjerregaard war ja schon drin, der war ja vorher gestartet und er hat die Chance genutzt.
Und er hat sie genutzt, anders als, und da hast du sicherlich eben schon drauf angespielt, auf Mike Lorenzo Vera. Den Franzosen, den haben wir ja schon ein paar Mal auch in vorderen Positionen in dieser Saison gesehen. Er ist aber einer, der letztlich es immer nicht schafft, so eine gute Platzierung auf der Schlussrunde dann tatsächlich auch mal in einen Sieg umzumünzen. So auch in dieser Woche in Grand-Saussure. Er hat ja eigentlich eine gute Runde gespielt, eine 67, genauso wie also der Sieger Matthew Fitzpatrick. Aber er hat auf dieser Runde eben nicht nur 7 Birdies gespielt, sondern auch 2 Bogies, eins davon an der 18 und ein Double Bogey sogar an der 14. Und das hat er folgendermaßen erklärt.
Yeah, maybe a bad decision to go there on 14. Had the lie, I was sure about the distance and then came out like a rocket, so I just ended up in the trees behind and then, I think I pushed it a bit too hard at the end. That 3-putt on 14 as well just was, you know, trying too hard to keep the lead. But, well, that's a good experience again. And then I know that I'm still in contention, it's twice in the year. I think I've never done that before, so that's on its way.
Ja, ein gutes Jahr, aber eben kein ganz gutes Jahr. Da fehlt noch ein bisschen was, was ihn dann auch natürlich von so einem wie Fitzpatrick einfach trennt.
Ja, deswegen eier ich so rum, weil ich Mike Lorenzo Vera wahnsinnig sympathisch finde und ihn auch gerne sehen. Der spielt auch wirklich schönes Golf. Aber den meinte ich im Prinzip, da ist eben das Ding, ich meine, dieses Bogey auf der 4, weil er gespielt hat, war völlig wurscht, weil er drumherum genügend Birdies gespielt hat. Und da hat ja Fitzpatrick letztendlich auch noch geschwächelt. Also da am Anfang war eigentlich nur klar, dass Bjerregaard einen sehr, sehr guten Tag hat und dass die beiden so ein bisschen hinterherhinken, aber dass jetzt auch noch nichts verloren ist. Das ging relativ lang so. Und die 14 war wirklich absolut entscheidend. Für Mike Lorenzo wäre entscheidend, weil er da dieses Double Bogey, also das war halt auch. Ja, das ist letztendlich halt so ein getoppter Schlag, wenn du so willst. Ich kann es schlecht beschreiben, das stimmt auch nicht ganz, aber der ist ja noch vorm Grün natürlich aufgekommen und ist über ein großes Grün halt wirklich noch drüber rausgeschossen und dann hinterm Grün dann so ein bisschen runter und halt in den Wald praktisch rein. Also ich meine, in der Schweiz gibt's halt auch Wald, da stehen halt nicht nur Palmen oder so. Und er musste dann da praktisch einen Strafschlag nehmen im Sinne von den als unspielbar erklären. Und dann hat er selber gesagt, auch noch eben die Putts natürlich nicht irgendwie sofort rein. Und dann hast du diese 7 da stehen. Und wenn wir rechnen, haben wir halt natürlich Endergebnis Playoff minus 17, Mike Lorenzo Vera minus 15. Dann kommt wieder wäre Fahrradkette. Hallo Lothar Matthäus. Hätte er dieses Double Bogey nicht gehabt, hätte es fürs Playoff gereicht, trotz des Bogies auf der 18. Oder andere Rechnung, selbst mit diesem Double Bogey, wenn er an der 18 eben dann so wie Fitzpatrick ein Birdie gespielt hätte, was es zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig viele gemacht haben, und eben nicht das Bogey, dann hätte er auch 2 Schläge weniger gehabt. Aber das hilft ja alles nicht weiter. Er hat es ja auch selbst eigentlich schon analysiert. Ich wollte zu viel oder ich wollte zu sehr diese Führung verteidigen. Und das ist ja genau das, was dann dazu führt, dass so Fehlschläge kommen, wenn du dann unter Strom bist. Wenn du natürlich dann noch zusätzlich Power reinhaust, dann hast du möglicherweise eben nicht das perfekte den perfekten Treffpunkt und verhaust dann Schläge. Das kommt ja nicht, wenn du relativ ruhig bist und also ruhig ist da keiner, da hast du schon Adrenalin, aber wenn du under control bist. Und das hat er da, glaube ich, verloren. Das hat man auch richtig gesehen. Und Mike Lorenzo Vera ist kein Mann der großen Worte. Habe jetzt in den Interviews irgendwie gemerkt, also der quatscht da jetzt nicht eine halbe Stunde rum, so wie ich ab und zu. Aber dieses hat eigentlich alles gesagt. Also er war schon, glaube ich, frustriert.
Und Frustration, die wird es sicherlich auch so ein bisschen bei Lukas Bjerregaard gegeben haben, auch wenn er versucht hat, im Interview das dann doch ein bisschen zu überspielen und auch da die positiven Seiten rauskehrt, kann er ja letztlich auch, denn eine wirklich blitzsaubere Runde ohne Bogey absolviert, eine -7 gespielt auf der Schlussrunde, letztlich alles gegeben, aber trotzdem den kleinen Schritt, den hat er dann am Ende eben doch zu wenig gemacht. Wir hören mal rein.
No, I played really well today, and it was nice to. I got the start we talked about yesterday, and you know, 5 under on the front nine, and put a little bit of pressure on the guys. So it's hard right now. I'd love to get that win, but it's been a great week, and you can't. I mean, you can't argue with 2 birdies from Matt on 18. So congrats to him.
Gratulation an Matthew Fitzpatrick natürlich von Lukas Bjerregaard, der dann im Playoff letztlich unterlegen war. Bjerregaard spielte an dieser nächsten Umrundung oder am nächsten Absolvierung von Loch 18 dann eben nur ein Paar. Matthew Fitzpatrick dagegen das Birdie und wie er dieses Playoff-Loch gespielt hat. Da hören wir rein.
The tee shot was actually not great and the approach was good and to make that putt was huge, you know, obviously with everything it meant, but that's held me back a little bit this year, which is a bit frustrating, but I'd like to think that's what I can do under the pressure and hold those big putts, and it's just nice for it to pay off.
Das fasst im Grunde nochmal zusammen, die Serie, was wir gesagt haben, eben diese Nervenbelastung und was du vorhin auch gesagt hattest, dieses Jahr, was eben nicht ganz so nach den Vorstellungen von Fitzpatrick verlief, hat er so am Ende noch gerettet, auch wenn es in Sachen Ryder Cup natürlich ein bisschen zu spät kam. Aber wenn wir uns dieses Playoff nochmal vor Augen führen, eigentlich hatte Bjerregaard die bessere Lage nach dem Abschlag.
Ja, das auf jeden Fall. Er hat halt dann einfach die Annäherung nicht so gut gespielt wie Fitzpatrick, hatte dann auch eben den Putt zuerst und es ist also Bjerregaard hat irgendwie, ist tatsächlich so ein bisschen der Pechvogel, weil er irgendwie nichts falsch gemacht hat. Er hat ja noch nicht mal einen Bogey im Playoff gespielt, das war halt nur das Paar, er hat es halt nicht geschafft, das da den dritten Schlag einzulochen und natürlich in der Gesamtrechnung, er kam einfach von zu weit hinten. Ich meine, das ist das, was ich meinte mit Tagesmomentum, also eine -7 am Sonntag da rauszuballern, ist aller Ehren wert. Auf diesem Platz auch kein Bogey zu spielen, ist auch eine sehr, sehr gute Leistung. Aber er war halt einfach vorher zu weit weg von den anderen und hat sich dadurch jetzt, eigentlich hat er es ja mit dieser Sonntagsrunde schon so fast verdient gehabt, da irgendwie den Sieg einzuholen. Aber wenn dann eben ein Matthew Fitzpatrick kommt und wenn auch last minute, aber halt dann irgendwie sein Spiel noch findet und dann halt die 18 zweimal im Birdie spielt, dann hast du halt einfach deinen Meister gefunden, so blöd es ist. Und Lukas Bjerregaard, der fällt schon die ganze Saison sehr angenehm auf, wenn er wirklich tolle Ergebnisse einfährt immer. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Der wird auch, glaube ich, irgendwann in absehbarer Zeit ein Turnier gewinnen. In dem Fall hat sich's Matthew Fitzpatrick einfach sowas von verdient. Und bei ihm finde ich es auch nicht ganz so furchtbar, dass er jetzt diese Ryder Cup Qualifikation nicht geschafft hat, weil er einfach so jung ist, dass wir den, also wenn jetzt seine Karriere ganz normal weiterläuft, wie sie jetzt so begonnen hat, wenn wir den noch öfter beim Ryder Cup sehen, also der ist jetzt 24, da ist jetzt kein Zeitproblem. Aber Bjerregaard hat es probiert, ist ein super fairer Sportler übrigens, muss man auch immer wieder mal erwähnen, weil Fitzpatrick hat sich natürlich am 18. Loch dann im Playoff, also bei der erneuten Bespielung, natürlich dann furchtbar gefreut, hat natürlich Fistbump und also hast du richtig gemerkt, dass da ein Riesenstein von ihm, von seinem Herzen gefallen ist. Hat auch seinen Caddy ganz süß umarmt, das war so, also wirklich so, I'm happy. Und während dieser Umarmung ist Bjerregaard dann hin und hat ihm den Ball aus dem Loch geholt. Weil du ja, das ist ja immer dann noch das, was man manchmal dann fast vergisst, wenn man vom Grünen will und denkt, hey, ich habe gewonnen. Du musst dann letztendlich noch irgendwie deinen Ball dann da rausholen. Und Bjerregaard musste auch noch zu Ende putten. Und dann hat er dann Matthew Fitzpatrick einfach gegeben. Und das ist eine super faire Geste. Mhm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir Berdegaard demnächst ganz vorne sehen, weil der wirklich, der hat ein richtig gutes Jahr, finde ich.
Und zumindest ganz gute Wochen bis zur zweiten Runde bei diesem Turnier, bei Omega European Masters, hatte auch Maximilian Kiefer, aber über den sprechen wir gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Für den ging es dann nämlich nach dem ersten Tag, nach einem starken ersten Tag, dann doch leider einige Plätze wieder nach unten. Trotzdem ist er der deutsche Lichtblick bei diesem
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Wir kümmern uns heute aufgrund der aktuellen Termin- und Wetterlage erstmal ausschließlich um die European Tour und um das Omega European Masters und sind jetzt leider bei unserer Analyse dann auch nochmal zu den Deutschen gekommen. Müssen wir ja als Chronist, aber da können wir nicht viel Positives vermelden. Mit kleiner Ausnahme Maximilian Kiefer, immerhin geteilter 35. und als einziger des deutschen Quartetts den Cut geschafft. Desiree, Max Kiefer mit einer 64 gestartet. Da haben wir schon gedacht, so, na, nach dem Nordea Masters, da spielt er vielleicht jetzt zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen dann um einen Turniersieg mit. Aber das hatte sich dann leider am zweiten Tag schon relativ schnell erledigt. Und auch der dritte Tag, der hat dann dazu geführt, dass es eben nicht um vordere Plätze ging für ihn.
Ja, leider, weil es war wirklich so, dass man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da was geht, aber es war schon am zweiten Tag so, dass er da einfach zu viele Bogies gespielt hat, 4 Bogies gegen 3 Birdies. Ist halt so ein, also man hat so ein bisschen das Gefühl, ich wäre froh, wenn ich mich vertun würde sozusagen, weil das wäre dann die bessere Lösung für ihn. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er dann so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gekriegt hat, so mit einer Führung dann den zweiten Tag zu gehen, dass das dann irgendwie gleich so ein bisschen Druck auferlegt und er dem irgendwie nicht so richtig standhalten konnte. Hoffentlich täusche ich mich, wäre schön. Weil das ist natürlich dann genau das sind die Nerven, die du brauchst, um da natürlich weiterzukommen. Ich meine, wenn es jetzt nur ein Ausrutscher in Anführungszeichen gewesen wäre und Runden in den 70ern sind bei diesem Turnier halt leider schon fast Ausrutscher, weil das Feld, wie gesagt, absolut in der Lage war, 4-mal was mit einer 6 vorne dran zu spielen. Wenn es eine Runde gewesen wäre, hätte Maximilian Kiefer das wahrscheinlich auch kompensieren können. Aber es war halt, der Samstag war dann ja einfach auch nochmal in den 70ern und zwar noch schlechter. Also nach der 71 dann die 73, nach plus 1, plus 3. Und damit war er im Prinzip schon weg. Also das war ja klar, da war er auf einem geteilten 31. geht dann in den Schlusstag und ja, die 69 ist dann okay, aber auch jetzt nicht berühmt natürlich verglichen mit. Nein, das ist natürlich die absolute Extrem-Vergleichsposition, aber Bjerregaard -7, also war ja schon drin, dass man da ein bisschen mehr als nur dann letztendlich eine -1 spielt. Und schade, wir hatten alle schon so ein bisschen die Hände gerieben, so nach dem Motto, jetzt haben wir Maximilian Kiefer auch so oft nicht schlecht geredet, aber ich meine, was sollen wir sagen angesichts der Ergebnisse, die dir jetzt von den deutschen Spielern in letzter Zeit kommen? Das kannst du halt nun mal nicht rühmend hervorheben Und dann war ich schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen enthusiasmiert, dass er da vorne lag und habe gedacht, hey, cool, zumindest irgendwie vielleicht Top 5 oder so. Und das hat jetzt halt wieder nicht geklappt.
Marcel Siem und Sebastian Heisel, für die hat's mit dem Cut auch nicht geklappt. Das war nach dem ersten Tag eigentlich schon absehbar. Siem mit einer 72 gestartet, Heisel mit einer 73. Da war der Abstand dann doch schon da auf jeden Fall. Da hätten dann schon Traumrunden am zweiten Tag kommen müssen. Kam bei beiden dann aber auch nur eine 72. Besser lief's für Martin Kaymer am ersten Tag. Eine 69 gespielt, immerhin wie Fitzpatrick. Aber der konnte dann nicht diesen Aufwärtstrend von Fitzpatrick mitmachen. Für ihn ging's am zweiten Tag auf eine 73.
Nee, also am zweiten Tag hat er wirklich, also mit 1, 2, 3, 4, 5 Bogies gespielt und gerade mal zwei Birdies da so dazwischen säen können und das ist halt, also wenn er plus 3 da runtergehen, es ist halt, wenn es um einen Cut geht, natürlich verheerend. Also da lief es irgendwie nicht und also vereinfachend formuliert läuft's halt auch schon seit geraumer Zeit nicht. Wäre wirklich interessant, da rein, noch besser reinschauen zu können, wie das wirklich war mit seiner Verletzung. Er hat ja dann eben jetzt ja auch auf der PGA Tour ausgesetzt, weil er sagt, er hat zu früh wieder zu viel gespielt nach der Verletzung. Also, was da noch nachhängt oder ob er einfach insgesamt durch die Pause aus dem Tritt gekommen ist oder woran es eigentlich liegt. Aber also Martin Kaymer ist definitiv im Moment jetzt nicht, also der, nicht nur nicht bei seinem A-Game, sondern auch nicht bei seinem B- oder C-Game, finde ich, weil er natürlich, ich meine, das wissen wir alle, ganz andere Sachen abliefern kann. Ich hoffe jetzt, ehrlich gesagt, für ihn, dass er die Saison so ein bisschen gut zu Ende bringt, irgendwie so, also erhoffe mir da jetzt auch nichts Großes, meistens klappt es dann ja auch, vielleicht kann ich es ja jinxen, aber ich glaube, Martin Kaymer muss sich dann irgendwie so ein bisschen mal eine Pause nehmen und sortieren und dann in der neuen Saison einfach das komplett nochmal wieder neu angreifen auf der European Tour, eine gute Turnierplanung hinkriegen. Das ist auch was für ihn, glaube ich, ganz, ganz relevant ist, dass er für sich einen guten Rhythmus findet. Da ist er jemand, der sehr, sehr genau, glaube ich, einfach auch die Pausen timen muss und dann auch wieder eben die Spielphasen. Aber also läuft nicht so gut im Moment.
Warten wir mal ab, was in den nächsten Wochen kommt. Er wird ja auch in Hilversum bei der KLM Open noch an den Start gehen. Lass uns noch über ein paar weitere Spieler sprechen, über ein paar Spieler, die ja im Bereich von Maximilian Kiefer am Ende auf dem geteilten 35. lagen und auch nicht nur wegen Golf, sondern eher wegen anderer Dinge auf sich aufmerksam gemacht haben. Andrew Beef Johnson zum Beispiel, der hat Alphorn-Unterricht genommen.
Ja, zur Freude von uns allen in der Öffentlichkeit. Also es war natürlich so eine Turnierveranstaltung und dann waren da Schweizer Alphornbläser um ihn rum und er hatte dann auch ein nettes rot-weiß kariertes Hemdchen an und sollte halt in das Alphorn reinpusten und er hat genau das gemacht, er hat nämlich gepustet. und hat halt einfach den Ansatz dafür nicht gehabt und das war ja auch mit Mikro und du hast einfach nur so gehört. Und dann hat er daraufhin, weil es wirklich also die personifizierte oder gegenständliche heiße Luft dann wirklich nur war, hat er natürlich einen furchtbaren Lachanfall gekriegt und die anderen auch alle und er hat es dann noch dreimal probiert und es war immer nur heiße Luft. Und dann hat er eben, und das ist halt das, was Beef besonders auszeichnet, er kann sowas ja dann auch noch in einem Tweet schön irgendwie zusammenfassen, hat da halt ein Bild oder das Video gepostet und hat dann auf Twitter irgendwie geschrieben, blew up my chances to learn playing Alphorn oder sonst irgendwas. Und das war wirklich blown up. Also da kam nur heiße Luft, aber es ist halt wahnsinnig lustig. Und ich meine, ja, weißt du, ganz ehrlich, wir hacken dann immer auf den deutschen Spielern rum, dass die nicht so die Ergebnisse bringen und so weiter. Du musst, also wenn du ganz, ganz ehrlich bist, musst du bei Andrew Johnson auch sagen, da kommt jetzt auch nicht viel irgendwie zur Zeit. Nee. Der ist im Race to Dubai noch zwei Plätze schlechter platziert als Martin Kaymer. Aber es ist halt irgendwie allen egal, weil er halt so ein Typ ist und so eine Marke ist und halt immer so viel Spaß macht, dass man da so ein bisschen davon absieht, dass die Ergebnisse im Moment tatsächlich auch nicht da sind.
Du kennst dich ja mit dem Thema ein bisschen aus. Also ich meine jetzt nicht nur Golf, ich meine vor allen Dingen nicht heiße Luft, aber mit dem Thema Blasinstrumente. Was hat er denn falsch gemacht?
Ja, du brauchst für einen Alphorn brauchst du natürlich einen Ansatz, also wie für Trompete oder für, ja, im Prinzip einen Trompetenansatz, wenn du so möchtest, oder Blechbläseransatz. Und da musst du halt die Lippen zusammenpressen. Das war auch das, was der Typ, der eigentlich natürlich wusste, wie es geht, ihm versucht hat zu erklären. Und Andrew Johnson hatte da einfach null Spannung und hat einfach nur gemacht. Also das ist halt, also da, das ist so, diesen Fokus da hinzukriegen und wirklich, also da musst du praktisch eine ganz kleine Luftöffnung hinkriegen und dann so praktisch machen eher und nicht heiße Luft rausblasen und vor allen Dingen nicht locker lassen. Und ja, das hat er halt einfach. Also, ja. Aber das ist ihm ja auch völlig wurscht. Ich meine, der zelebriert es ja auch, wenn das dann nicht funktioniert. Mich hat es tatsächlich inspiriert, weil ich habe tatsächlich auch mal Trompete gespielt, ganz, ganz früher, bevor es mich zu meinem aktuellen Instrument verschlagen hat. Und ich habe aber tatsächlich noch nie in ein Alphorn reingeblasen, habe aber schon mal zum Geburtstag Alphornständchen bekommen. Mhm. Und beim nächsten Mal werde ich dann auch mal den Andrew Johnson Beef-Performance machen und mal gucken, ob ich das besser kann.
Also Beef Johnson mal wieder in Aktion. Und in Aktion war auch Chase Koepka, der Bruder von Brooks Koepka, eben auch am Ende geteilter 35. wie Johnson, wie Kiefer geworden. Und bei Chase Koepka, da gab es dann auch noch eine kleine lustige Szene auf dem Platz.
Ja, also eine sehr langwährende Szene. Und zwar durch einen Zufall war er im selben Flight, die waren in Zweierflights unterwegs, mit Daniel Brooks, einem Engländer. Brooks hat dann unterm Strich viel, viel besser abgeschnitten auf einem alleinigen fünften Platz als Chase Koepka, aber auf dem Schildchen, was sie da immer rumgetragen kriegen, also das Flight-Begleitungsergebnisschild, ich weiß gar nicht, wie man das professionell nennt, war eben oben Brooks mit seinem Ergebnis und drunter Koepka mit seinem Ergebnis. Und dann hast du dieses Schild angeguckt und dachtest so, hä, Brooks Koepka, warum? Der ist doch gar nicht da. Bis du dann irgendwie eben nach 2 Sekunden, hat es bei mir zumindest gedauert, merkst, ach so, ja, Daniel Brooks, okay. Also das war einfach optisch ein Lacher und wahrscheinlich auch für Chase Koepka so ein bisschen so, oh nee, nicht schon wieder der Bruder hier. Also der leidet ja auch so ein bisschen, was heißt leidet, also der wird natürlich immer mit seinem groß, ich weiß nicht, ob er älter ist, wahrscheinlich, aber auf jeden Fall Größe, glaube ich, also mit Brooks Koepka als großen Bruder verglichen. Und naja, da hat er es dann noch weiß auf rot dann auf dem Schildchen auch nochmal.
Also eine lustige Szene auf jeden Fall noch beim Omega European Masters. Ja, insgesamt wieder ein tolles Turnier, ein toller Platz auf jeden Fall. Vor allem der Ausblick von der 7 ist ja jedes Jahr wirklich legendär, dieses Alpenpanorama da mal zu genießen, schon Traum für jeden Golfer. PGA-Tour und Koepka, das sind dann auch Stichworte, die uns dann auf unser Thema hoffentlich morgen bringen, denn die BMW Championship, die konnte nicht am Montag zu Ende gehen, weil das Wetter den Golfern dort auf der Schlussrunde gestern am Sonntag einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Es konnte nämlich gar nicht gespielt werden. Jetzt muss das Turnier also heute zu Ende gehen und das gibt ja noch ein paar Headlines, die da auf jeden Fall dann heute möglicherweise geschrieben werden oder nicht geschrieben werden. Justin Rose in Führung vor Rory McIlroy, das mal so als Stand. Und Xander Schauffele, der Mann, der sich ja Hoffnung auf eine Wildcard in Sachen Ryder Cup für das US-Team macht, auch der in geteilter zweiter Position. In der Richtung wird spannend und es wird auch spannend für Jordan Spieth, Desiree.
Ja, der hat tatsächlich ein Problem an der Backe, was für mich völlig unerwartet kommt, habe ich jetzt aber auch nicht mitgezählt. Die Regularen der PGA Tour sind folgendermaßen, dass du als PGA Tour Member 25 Turniere im Jahr spielen musst. Und Jordan Spieth hat offensichtlich knapp kalkuliert, muss man jetzt auch dazu sagen, dass er natürlich seit Jahren immer im Tour Championship, also in Atlanta, dabei war. Aber er hat so knapp kalkuliert, dass jetzt das aktuelle Turnier, die BMW Championship, das 23. sind. Dann hat er Glück, dass der Ryder Cup, und das ist einkalkuliert mit Sicherheit, dass der Ryder Cup das 24. ist. Ja, und im Moment liegt er auf Position 31 und spielt, also das wäre jetzt der Worst Case wäre, dass auch heute, am heutigen Montag, dieses Turnier nicht zu Ende gespielt werden kann. Und dann bleibt nämlich der Stand so stehen, dann hat Justin Rose das gewonnen. Und dann wäre Spieth auf dem 31. Rang und kriegt also wahlweise entweder eine relativ hohe Strafe von der PGA Tour, was ich für wahrscheinlich halte, Oder das härtere Durchgreifen wäre tatsächlich, dass er die Spielberechtigung verliert. Das werden die, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie das machen. Da werden die irgendeinen Weg drumherum finden. Er kann jetzt ja auch irgendwie nicht so wirklich was dafür, dass er jetzt dass da die Schlussrunde ins Wasser fällt, womöglich. Aber es ist auf jeden Fall, also wenn heute gespielt wird auf der PGA Tour, dann muss man eigentlich immer so ein ganz kleines Augenmerk auf Jordan Spieth haben, wo der sich da so in der Bubble hin und her bewegt und ob er es unter die Top 30 noch schafft.
Es gibt eine Ausnahmeregelung, die oder mit der man diese 25 Turniere eben nicht spielen muss. Dann, wenn man in seinem Turnierkalender im Vergleich zum Vorjahr neues Turnier aufgenommen hat, dann darf man auch weniger spielen, aber trifft bei Jordan Spieth nicht zu. Der spielt seit Jahren eigentlich relativ konstant immer das gleiche Setup und das könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden, aber dass er ausgeschlossen wird, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die PGA Tour eins ihrer Zugpferde dann ausschließt. Da wird es bestimmt den einen oder anderen Präzedenzfall geben, den man da noch irgendwie rausholen kann. Da wird man sicherlich Mittel und Wege finden, das mit einer Geldstrafe oder ähnlichem dann am Ende abzutun. Also wird spannend dann das zu beobachten. Spannend wird auch, ob Brandon Steele mit seinem regulären Caddy antritt oder ob er tatsächlich den Golfjournalisten Jason Sobel nachnominiert, denn das wurde gestern bei den Kollegen von Golf Digest berichtet. Da hat Jason Sobel nämlich berichtet, dass er auf Brandon Steele getroffen war, am Rande des Turniers, gerade mitgekriegt hat, wie Steele mit seinem Caddy telefoniert hatte und der ihm wohl mitgeteilt hat, du, wenn wir Montag spielen müssen, dann bin ich nicht mehr da, habe ich mich keine Zeit. Und so suchte Brandon Steele nach einem neuen Caddy, traf auf Sobel und fragte, wann fliegst du morgen? Sobel musste sagen, ja, erst abends. Ja, dann könnte es sein, dass du meine Tasche tragen darfst, wenn du möchtest. Also auch mal eine lustige Szene, da könnte man dann als Journalist auch mal in den Inside the Ropes kommen und eben hautnah bei einem Spieler dabei sein. Wird auch nicht kriegsentscheidend sein, Steele ohnehin ohne Chance jetzt noch weiter mitmischen zu dürfen, dann beim FedEx Cup bzw. beim Tour Championship, aber eine lustige Anekdote auf jeden Fall am Rande. Und wir haben noch eine erfolgreiche Anekdote zu berichten, nämlich von der Challenge Tour beim Bridgestone Challenge in England in Luton. Da hat sich nämlich Nikolai von Dellingshausen noch einen geteilten vierten Platz am Wochenende erobert. Ein schöner Abschluss für dieses Turnier für Nico.
Das auf jeden Fall. Er hatte auch dann auf den Back Nine so ein bisschen zu kämpfen, hatte dann so ein ein Bogey-Pärchen auf 14 und 15, also zwei hintereinander. Und hat dann aber eben auch quasi wie Matthew Fitzpatrick an der 18 ein Birdie noch gespielt auf dem Par 4 und sich damit eben auf diesen geteilten vierten Platz da gehievt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Die Challenge Tour spielt ja noch einige Turniere, bis da dann letztendlich die Aufsteiger sozusagen feststehen. Da ist jetzt Nikolai von Dellingshausen nach meiner persönlichen Einschätzung vielleicht eher nicht dabei, als die automatisch dann auf die European Tour kommen. Aber er hat da auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Turnierergebnis jetzt abgeliefert und sich da in der Rangliste nach oben gearbeitet.
55. ist in der Saisonwertung, also von daher, das sieht in Richtung Tourkarte auf der European Tour nicht ganz so gut aus. Besser sieht's aus für Marcel Schneider, der ist nämlich aktuell im Saisonranking 13. Also da könnte es klappen, aber muss eben auch noch auf den nächsten Turnierstarts da ein bisschen was absichern. Wir werden das alles im Blick haben, natürlich morgen dann hoffentlich über die PGA Tour berichten können, wenn das Wetter denn mitspielt in den USA, wenn dort in Pennsylvania alles trocken bleibt und dort nicht viel mehr an Niederschlag runterkommt oder der Platz dann auf jeden Fall in einem Zustand ist, dass gespielt werden kann, dann gibt's morgen von uns nochmal das Update und die Zusammenfassung der BMW Championship 2018. Didier, danke für heute.
Gerne.
Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.